Ich bin Daniel Retschitz-Egger. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
Liebe Wienerinnen und Wiener, wir befinden uns in einer Zeitenwende und die Zweite Republik steht vor einem Scheideweg. Das erste Mal in der Geschichte unseres Landes kann ein FPÖ-Politiker ins Bundeskanzleramt einziehen.
Das ist Wiens Bürgermeister Michael Ludwig noch im Jänner 2025. Es ist ein Moment, an dem er gemeinsam mit seinem Koalitionspartner, den liberalen Neos, eine Entscheidung trifft. Eigentlich sollte in der Bundeshauptstadt erst im Herbst gewählt werden. Doch es kommt plötzlich alles anders. Ludwig drückt aufs Tempo, um einen monatelangen Wahlkampf zu vermeiden, wie er es nennt.
Deshalb werde ich dem Wiener Gemeinderat vorschlagen, am 27. April die Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahl durchzuführen.
3 Monate später und wenige Wochen vor der Landtagswahl ist wieder alles anders. Die FPÖ hat es nicht ins Kanzleramt geschafft. Ludwigs eigene Partei stellt wichtige Ministerämter im Bund. Geht die vorgezogene Wahl für den Bürgermeister jetzt also nach hinten los? Was sind die drängendsten Themen? Und welche Koalition wird Wien nach dem 27. April regieren? Ona Kreuzleitner und Stefanie Rachbauer, ihr seid beide in der Ressortleitung Innenpolitik und Chronik beim Standard. Ona, wir haben jetzt gerade den Wiener Bürgermeister gehört. Er will nicht bis zum Herbst warten und hat den Wahltermin eben auf den 27. April vorverlegt. Aber warum eigentlich? Die Vermeidung des monatelangen Wahlkampfs, kann man ihm das wirklich abkaufen?
Also zum Teil hat Michael Ludwig natürlich recht damit, dass Wien, hätte es erst im Herbst gewählt, wochenlang, monatelang im Wahlkampf gewesen wäre. Spätestens seit der Nationalratswahl ist Wien immer wieder Thema gewesen und die anstehende Gemeinderatswahl. Natürlich hat Michael Ludwig die Wahl vorverlegt zu einem Zeitpunkt, als FPÖ und ÖVP miteinander in Koalitionsverhandlungen waren. Das wäre gerade für die SPÖ Wien und gerade für Michael Ludwig ein starker Mobilisierungsmoment gewesen. Wien, die SPÖ, inszeniert sich gerne als Gegenstück zum Bund. Das wäre die perfekte Voraussetzung gewesen. Und da hätte man sicher mehrere Menschen auch noch zur Wahl bewegt als jetzt, wo eine Dreierkoalition regiert, wo die SPÖ selber in Regierungsverantwortung ist und eben dieser Moment wegfällt.
Die Befürchtung, dass Herbert Kickl ins Bundeskanzleramt einzieht und so Druck auf Wien ausübt, da muss sich Michael Ludwig jetzt jedenfalls mal keine Sorgen mehr machen. Hat sich der Bürgermeister mit seiner Strategie also irgendwie verzockt?
Wie gesagt, dieser eine Mobilisierungsfaktor ist weggefallen. Allerdings hat mit der Vorverlegung der Wienwahl Michael Ludwig auch der aktuellen Dreierkoalition die Möglichkeit genommen, sich besonders unbeliebt zu machen bis zur Wienwahl. Also mögliche Sparmaßnahmen werden bis zum 27. April noch nicht greifen. Das heißt, da ein Unwohlsein oder schlechte Stimmung in der Bevölkerung wird es noch nicht geben. Also das wird noch nicht auf ihn zurückfallen.
Etwas chaotisch geht es da auch beim kleinen Koalitionspartner, nämlich den liberalen Neos, zu. Denen ist ja der Spitzenkandidat Christoph Wiederkehr abhanden gekommen. Der ist jetzt Bildungsminister. Kann seine Nachfolgerin Selma Arapovic dem starken Abschneiden aus dem Jahr 2020 gerecht werden?
Also die Neos sind sicher mal noch mehr in ein Chaos gestürzt worden durch diese Veränderungen in der Bundespolitik. Christoph Wiederkehr ist nur kurze Zeit, bevor klar war, dass es doch zu einer Dreierkoalition kommt, von den Wiener Neos als Spitzenkandidat gekürt worden. Er hat dann lange, obwohl er Bildungsminister wurde, gesagt, er wird auch weiterhin als Listenerster in die Wahl gehen. Das hat er dann später auch zurückgenommen und hat sich von der Liste streichen lassen. Selma Rapovic ist Listenzweite, die kennt fast niemand in Wien. Die ist nachgerückt. Gleichzeitig ist Bettina Emmerling Vizebürgermeisterin geworden und Christoph Wiederkehr dort nachgefolgt. Das heißt, es sind jetzt 2 Frauen, die nicht besonders bekannt sind, nicht besonders bekannt wurden in den vergangenen Jahren, die sich da jetzt profilieren müssen. Und es gibt eine Nummer 1 auf der Liste, von der klar ist, dass sie, sollten die Neos wieder in Regierungsfunktion kommen, nicht einmal das wichtigste Amt für die Neos einnehmen wird. Da hat Bettina Emmerling nämlich selber auch schon gesagt, sollte es wieder zu einer Koalition kommen, würde sie das Vizebürgermeisteramt übernehmen.
Ona, jetzt sind weder Bettina Emmerling noch Selma Arapovic wirklich bekannt. Du hast das selber schon mehrfach gesagt. Merkt man das auch irgendwie am Wahlkampf der Neos? Wenn man sich die Wahlplakate der Partei ansieht, dann sieht man relativ oft Beate Meinl-Reising, also die Parteichefin, und den Bildungsminister Christoph Wiederkehr. Die 2 sucht man relativ lang.
Also so ein Wahlkampf hat ja auch eine bestimmte Vorlaufzeit und gerade in der ersten Plakatphase sind die 2 tatsächlich schwer zu finden. Da war auch noch sehr viel auf Christoph Wiederkehr ausgelegt. Mittlerweile ist eine 2. Plakatwelle präsentiert worden, wo erstmals eben auch die beiden in den Fokus gestellt wurden. Da ist aber auch schon das nächste Hoppala passiert oder das nächste Chaos passiert. Die NEOS haben in ihrer zweiten Plakatwelle exakt den gleichen Spruch wie die Grünen abgedruckt. Und zwar, du wählst nicht nur für dich, das passiert auch sonst selten in einem Wahlkampf.
Wenn ich nämlich die Zeitung aufschlage und wenn ich den Fernseher einschalte, da muss ich gar nicht lang auf Sendung bleiben. Da muss ich nicht lang zuschauen. Dann habe ich eher den Eindruck, es rinnt das Blut beim Bildschirm aus, wenn über Wien berichtet wird. Ich habe eher den Eindruck, dass Wien die Hauptstadt der Messerstecher ist. Dass Wien die Hauptstadt der Belästiger und Vergewaltiger ist. Dass Wien die Hauptstadt von diversen Araber-Clans ist. Dass Wien die Hauptstadt der Bandenkriege und der Islamisierung ist. So schaut es, glaube ich, aus in Wirklichkeit in Wien.
Steffi, wir haben jetzt gerade Herbert Kickl beim Wahlkampfauftakt der FPÖ in Wien gehört. Die FPÖ regiert im Bund jetzt nicht mit, aber verschwunden ist sie natürlich trotzdem nicht. Ganz im Gegenteil, die aktuellen Umfragen bescheinigen der Partei eine Verdreifachung an Prozentpunkten, also einen absoluten Höheflug. Ist der auch in Wien ungebremst?
Du hast es schon gesagt, diese Verdreifachung wird der FPÖ zugetraut. Das klingt schon nach sehr viel und ist auch viel. Man muss aber das Niveau dabei im Blick haben, von dem die FPÖ in Wien kommt. Sie ist derzeit die kleinste im Gemeinderat vertretene Partei, hat bei der vergangenen Wahl nur 7% der Stimmen erhalten. Das war eben in der Folge von dem Absturz nach Ibiza. Das heißt, selbst nach dieser Verdreifachung wird die FPÖ nicht auf das Niveau kommen von 2015. Das waren damals 30,8%. Damals unter dem Spitzenkandidaten Heinz-Christian Strache. Und der macht seiner früheren Partei auch ein bisschen Konkurrenz. Der tritt diesmal mit einer eigenen Liste an und wird der FPÖ wohl ein paar Stimmen abspenstig machen. Und dazu kommt ein generelles Problem im urbanen Raum für die FPÖ. Das ist einfach ein Pflaster, wo sie sich generell ein bisschen schwer tut und das wirkt auch als eine gewisse Bremse.
Dieses Duell um Wien aus dem Jahr 2015, Heinz-Christian Strache gegen den damaligen Bürgermeister Michael Häupl war das, das hast du schon angesprochen, das wird sich dieses Jahr also definitiv nicht wiederholen.
Nein, also ich würde sagen, die FPÖ wird für die SPÖ nicht sehr gefährlich. Der zweite Platz ist zwar wahrscheinlich, aber für dieses vielbeschworene Duell um Wien ist der Abstand einfach zu groß derzeit.
Auch wenn es in vielen Wahlkämpfen nicht so wirkt, es gibt immer wieder Themen, die besprochen werden. Das wollen wir jetzt auch im Podcast machen. Fangen wir mit der Migration an. Das war ja bei der vergangenen Nationalratswahl mit eins der entscheidendsten Themen. Wie bildet sich dieses Thema denn in der Bundeshauptstadt in Wien ab?
Das Thema Migration ist in Wien vor allem anhand den Schulen und den Kindergärten diskutiert worden und auch sichtbar geworden. Wir erinnern uns, durch den Familiennachzug und infolge vom Ukraine-Krieg sind sehr viele Kinder eben nach Wien gekommen. Man hat dann Containerklassen gebraucht, weil die Schulen zu klein geworden sind. Und so ist dann eben dieser Bildungsbereich immer mehr ins Spotlight gerückt. Das ist der Bereich, den die NEOS besetzt haben. Und die haben dann eben auch sehr stark versucht, da klarzumachen, was sie alles tun, um die Situation zu verbessern. Zum Beispiel wurden 500 zusätzliche Deutschförderkräfte im Kindergarten versprochen. Das hat man nicht ganz erreicht, ca. 100 fehlen. Aber die Botschaft war quasi, es wird was gemacht. Wir schauen darauf, dass wir die Situation verbessern, auch wenn es vielleicht noch etwas zu wenig ist. Und das zeigen eben auch die Zahlen. Also von den Kindern, die eben Förderbedarf hätten, bekommt nur tatsächlich die Hälfte von denen wirklich eine Förderung. Ein anderes sehr polarisierendes Thema in dem Komplex ist die Mindestsicherung, wo Wien sehr stark seinen eigenen Weg geht und auch die Stadtregierung den Ruf nach Änderungen da nicht nachgegeben hat. Jedes Kind bekommt eben den gleichen Beitrag ausbezahlt. Da gibt es keine Staffelung in Mehrkindfamilien wie in anderen Bundesländern. Und subsidiär Schutzberechtigte bekommen da auch eine Mindestsicherung. Alle Parteien sagen, dass es hier Änderungen braucht, nämlich eine bundeseinheitliche Regelung. Aber im eigenen Bereich ist da eher weniger passiert.
Wer profitiert denn derzeit von diesen doch noch offenen Punkten beim Thema Migration in Wien am meisten?
Die FPÖ und die ÖVP versuchen beide sehr stark damit zu mobilisieren, allerdings auf unterschiedliche Weise. Das versucht auch zum Beispiel der ÖVP-Spitzenkandidat Karl Mara stark herauszustreichen. Er sagt, wir zeigen die Probleme auf und bieten auch Lösungen an, während das die FPÖ eben nicht täte.
Das mag jetzt im April vielleicht nicht so wirken, auch weil die Temperaturen gerade deutlich nach unten gegangen sind, aber der nächste Sommer und die nächsten Hitzewellen, die kommen auch auf die Bundeshauptstadt zu. Temperaturen über 30 Grad werden da die Wienerinnen und Wiener wieder in ihren Wohnungen und auf den dicht befahrenen Straßen quälen. Welche Partei hat denn hier die überzeugendsten Antworten? Oder um es vielleicht im Pressesprecher-Jargon zu sagen, wer kann Wien wirklich klimafit machen?
Klimaschutz und auch die Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels sind das grüne Kernthema. Und der Vorteil von den Grünen ist, dass sie da auch auf Lösungen verweisen können, die sie in Wien ja schon umgesetzt haben. Man denke nur an das grüne Prestigeprojekt aus der rot-grünen Regierungszeit, die verkehrsberuhigte Maria-Hilfer-Straße. Also die können da auch glaubwürdig etwas vorweisen. Und sie nutzen es auch im Wahlkampf stark. Also die präsentieren da eine verkehrsberuhigte und begrünte Straße nach der anderen. Auffällig ist aber, dass die SPÖ das schon erkannt hat, dass sie da eine Zeit lang vielleicht eine offene Flanke hatte und die hat ordentlich aufgeholt. Am deutlichsten sieht man das, finde ich, im Verkehrsbereich bzw. im Radverkehrsbereich mit der sehr umtriebigen Stadträtin Uli Siemer, die da irgendwie 73 Kilometer Radinfrastruktur schon auf die Beine gestellt hat und das wird dann eben oft mit Begrünung auch kombiniert. Man muss dazu sagen, da waren auch die Neos sehr dahinter, dass das den Eingang ins Regierungsprogramm findet, aber da passiert schon noch was. Zuletzt wurde ein Klimaschutzgesetz für Wien beschlossen, wo man sich jetzt in Wien damit rühmen kann, dass man so ein Gesetz hat, im Unterschied zum Bund, wo das unter grüner Regierungsbeteiligung eben nicht zustande kam. Dann gibt es den Stadtrat Jürgen Czernohorski, der einen Park nach dem anderen eröffnet. Also da sieht man schon, dass da auch etwas weitergeht, während die ÖVP und die FPÖ bei dem Thema eher leise sind.
Ihr habt euch beide in den letzten Monaten ja intensivst mit möglichen Koalitionsvarianten auf Bundesebene beschäftigt. Jetzt wird das Verhandlungskarussell ab dem 27. April erneut gedreht. Wetten wäre vielleicht etwas unseriös, aber trotzdem, welchen Tipp würdet ihr abgeben? Welche Koalitionsvariante ist nach dem 27. April am wahrscheinlichsten?
Also Michael Ludwig wird nachgesagt, dass er Stabilität möchte und was klar ist, ist, dass nach dem 27. April Michael Ludwig weiter Bürgermeister sein wird. Die Frage ist eben, mit wem er regieren wird und wen er sich als Juniorpartner aussuchen wird. Die Neos haben in den vergangenen 5 Jahren sich für die SPÖ bewährt. Da gab es wenig Widerstand in der Koalition durch den kleinen Koalitionspartner. Die Frage ist eben, ob sich diese Koalition nach der Wahl nochmal ausgehen wird. Momentan steht die SPÖ bei etwa 39%, die Neos stehen bei 9% in Umfragen. Am Ende wird sich zeigen, ob sich das in Mandaten ausgehen wird.
Die Wahlarithmetik macht es also möglich, auch bei unter 50% eine Mehrheit im Wiener Landtag zu erreichen. Wenn sich das nicht ausgehen sollte, gäbe es beispielsweise noch die ÖVP. Wie realistisch wäre denn eine Zusammenarbeit zwischen Michael Ludwig und Karl Mahrer, also dem Wiener ÖVP-Chef?
Also Michael Ludwig wird ein gutes Verhältnis zur ÖVP nachgesagt, aber vor allem über den Wirtschaftsflügel der Wiener ÖVP. Das ist Walter Ruck. Die eröffnen gerne gemeinsam die Schanigarten-Saison, haben auch sonst sehr viele gemeinsame Termine. Aber Walter Ruck ist, wie gesagt, Wirtschaftskammerchef in Wien und nicht ÖVP-Chef. Das ist Karl Mahrer. Ob er das nach der Wien-Wahl auch noch sein wird, ist unklar. Vor allem, weil ihm ein ziemlicher Absturz prognostiziert wird derzeit in den Umfragen. Jedenfalls sind sie eine Alternative und müssen sie eine Alternative sein für den Fall, dass sich Rot-Pink nicht ausgeht.
Eine weitere Alternative gäbe es rein rechnerisch höchstwahrscheinlich ebenfalls noch. Das wären die Grünen gemeinsam mit der SPÖ. Die sind 2020 aus dieser Koalition rausgeflogen. Müssen die weiterhin von außen zuschauen?
Wie es mit den Grünen weitergeht, wird sich zeigen. Also nachdem Michael Ludwig das Amt des Bürgermeisters von Michael Häupl übernommen hat, war er dann in einer Koalition mit Birgit Hebein, die damals auch Spitzenkandidatin war 2020. Den beiden ist ihm ein angespanntes Verhältnis nachgesagt worden, das auch als Mitgrund dafür genannt worden, dass die Grünen aus der Regierung rausgeflogen sind. Jetzt ist eine neue Spitzenkandidatin da. Als Alternative werden sie herhalten, wie gesagt, wenn sie es mit den Neos nicht ausgeht.
Eine abschließende Partei gibt es noch, wir haben schon über sie gesprochen, nämlich die FPÖ, die sich höchstwahrscheinlich verdreifachen wird bei dieser Wahl, auf über 20% kommen könnte, wenn auch, wie bereits angesprochen, startend von einem sehr niedrigen Niveau. Sie werden höchstwahrscheinlich, wenn sie Zweiter sind, Anspruch auf irgendeine Regierungsbeteiligung stellen. Ist die FPÖ in Wien automatisch außen vor? Gibt es da irgendwelche Chancen, dass es eine Zusammenarbeit mit der SPÖ gibt?
Also Michael Ludwig hat eine Zusammenarbeit mit der FPÖ ausgeschlossen. Solange er also weiterhin auf Platz 1 mit der SPÖ liegt, wird es wohl nicht zu einer Regierungszusammenarbeit kommen. Was man aber sagen muss, in Wien gibt es ja auch das Prinzip der nicht amtsführenden Stadträte. Sollte die FPÖ auf Platz 2 landen, wird sie da auch einen Posten bekommen, allerdings ohne Verantwortung.
Spätestens dann am Wahlabend am 27. April werden wir also wissen, welche Koalitionsvarianten rein rechnerisch dann tatsächlich möglich sind. Wir melden uns dann auch am Wahlabend mit einer Sonderfolge hier im Podcast. Bis dahin, Ona und Steffi, vielen Dank fürs Vorbeikommen.
Dankeschön, dass wir eingeladen wurden.
Danke, Daniel.
Alles Weitere zur Wienwahl finden Sie dann wie immer natürlich auf der standards.at. Dort finden Sie auch unseren Wahlkompass, der Ihnen bei der Entscheidung Orientierung geben kann. Dafür müssen Sie nur einige Fragen beantworten und schon wissen Sie, welche Partei Ihre Standpunkte da wohl am ehesten vertritt. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie sonst noch wissen müssen. Erstens. Im Zollstreit zwischen den USA und dem Rest der Welt kündigt China jetzt Gegenmaßnahmen an. Der chinesische Handelsminister spricht von Erpressung. China werde die Eskalation bis zum Ende begleiten. Trump hatte China zuvor auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social als größten Übeltäter bezeichnet. Unterdessen kündigt die EU an, kommende Woche mit Gegenzöllen auf einige US-Waren zu beginnen. Man sei aber weiter bereit, ein Abkommen auszuhandeln. Zweitens. Laut einem Bericht von Amnesty International sind 2024 weltweit 1.518 Menschen in 15 Ländern hingerichtet worden. Zwar ist die Zahl der Länder, die die Todesstrafe vollstrecken, auf dem niedrigsten Stand seit 1977, trotzdem erreicht die Zahl der hingerichteten Menschen den höchsten Wert seit 2015. Trauriger Spitzenreiter ist China, gefolgt vom Iran und Saudi-Arabien. Und drittens. Rund 2.000 Menschen begrüßen gestern serbische Protestradler am Wiener Heldenplatz. Mit ihrer Radtour vom serbischen Novi Sad bis nach Straßburg in Frankreich wollen die rund 80 Studierenden auf die Proteste in Serbien aufmerksam machen und Unterstützung anderer europäischer Staaten einholen. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie auf der standard.at. Falls Sie Feedback oder Themenvorschläge haben, schicken Sie diese gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschitzecker, danke fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal.